Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Die Medienberichte von den Hochwasserkatastrophen an der Ahr, im Saarland oder auch jüngst in Bayern zeigen, ohne ehrenamtliche Helfer geht in Deutschland nichts. Sie setzen sich selbstlos ein, um Menschen in Not zu helfen, Leben zu retten, Hab und Gut zu sichern und unsere Gemeinschaft zu schützen. Eine von zahlreichen Organisationen, die vom ehrenamtlichen Engagement abhängig sind, ist die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Sie verzeichnete allein im vergangenen Jahr bundesweit 61.000 Einsätze. Doch was motiviert diese Freiwilligen, ihre Zeit und Energie in diesen wichtigen Dienst zu investieren und welchen Herausforderungen müssen sie gewachsen sein? Darüber sprechen wir heute mit Markus Bonn, im Hauptberuf Chief Risk Officer der Zürich-Gruppe Deutschland, im Ehrenamt seit vielen Jahren bei der DLRG in Dormagen bei Köln tätig.
Das Interview.
Und heute im Podcast Immer auf dem Lauschenden von Zürich begrüße ich ganz herzlich Markus Bonn.
Lieber Bernd, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Ich freue mich auch sehr, denn wir haben ein sehr, sehr aktuelles und auch wichtiges Thema. Das ist das Thema Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Und das ist ein Thema, was ja nicht nur die Menschen bewegt, wenn man die Nachrichten von Starkregenereignissen sieht oder Hochwassern, die daraus entstehen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo Menschen organisiert sind, meist ja auch freiwillig organisiert. Und da bist du unser Ansprechpartner und Experte. Und ich freue mich unglaublich auf dieses Thema, das ja zum einen, muss man sagen, durchaus sehr ernsthafte Perspektiven aufzeigt, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was, und da spreche ich gerade beim Thema Bevölkerungsschutz, für ein Hobby von vielen Menschen, die das also in ihrer Freizeit machen, also ein Thema, das auch für viele eine Herzensangelegenheit ist, weil es Freude macht, in der Gemeinschaft Gutes zu tun. Und da bist du unser Experte und wir sind sehr neugierig auf deine Perspektiven auf dieses doch sehr komplexe Thema.
Ja, Bernd, vielen Dank. Vielleicht kurz, warum bin ich der Experte oder warum siehst du mich so? Ich bin selber im Katastrophenschutz hier im Land Nordrhein-Westfalen aktiv ehrenamtlich in der DLRG, also in der Wasserrettung. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen auch dann so, dass diese ehrenamtlichen Wasserrettungszüge, davon gibt es 7 Stück, eben von der DLRG oder der Wasserwacht eben gestellt werden. Da sind wir, ich bin in der DLRG Dormagen, relativ aktiv drin, stellen da mehrere Teams mit verschiedenen spezifischen Kenntnissen auch. Und ich mache das jetzt schon auch, ich glaube, fast 25 Jahre.
Wie bist du denn insgesamt da rangekommen über die Liebe zum Wassersport oder zum Schwimmen oder eher tatsächlich über den ehrenamtlichen Teil?
Ja, das war tatsächlich so, dass ich damals für meine Ausbildung ins Rheinland gezogen bin, komme ja eigentlich aus Nordbayern und ich war Leistungsschwimmer früher. Hatte das dann irgendwann mal in der Jugend auch aufgegeben und eher Trainer dann gemacht. Und als ich hierher kam, war meine erste Freundin hier im Rheinland, die war bei der DLRG in Dormagen. Und damals gab es den Kaiman Sammy, da mögen sich manche noch dran erinnern.
Aber sicher doch.
Und
ganz Deutschland war im Aufruhr und dachte, das war das Sommerloch-Thema damals.
Das war das Sommerloch 1994 ja. Und genau in dem Jahr danach oder in dem Herbst danach bin ich quasi nach Köln gekommen, habe meine Ausbildung gestartet und bin so.
War das dort in Dormagen?
Ja, das war in Dormagen. Das ist der Badesee, an dem wir auch ehrenamtlich von Mai bis August quasi tätig sind. Genau. Und die hat mich dann da einfach mit reingezogen, also nach dem Motto, du kannst doch schwimmen und guck mal, wir machen noch ein bisschen mehr. Und seitdem bin ich auch tatsächlich, obwohl ich lange Zeit auch gar nicht in Dormagen gelebt habe, da immer aktiv gewesen. Mal mehr, mal weniger, je nach beruflicher Situation, aber eigentlich immer am Ball geblieben.
Das heißt, irgendwie durch die Liebe natürlich dazugekommen und dann festgehangen. Ja. Und mittlerweile bist du Schatzmeister, das heißt, du hast also sehr verantwortungsvolle Position dort in dem Verein und machst das ja dann nicht nur wahrscheinlich mal eben draußen an der frischen Luft, sondern da ist auch ein bisschen Schreibtischtätigkeit erforderlich, um das ganze Ding auch am Leben zu halten, die Organisationsstruktur, die Finanzen im Blick zu halten. Das ist auch Arbeit.
das ist Arbeit. Tatsächlich habe ich mir das so nicht vorgestellt. Ich wollte ja eigentlich ja den Ausgleich zur Bürotätigkeit. Aber natürlich geht es auch ein bisschen danach, wer kann auch was. Ja, und ich mache das auch schon total gerne. Aber es ist natürlich auch nochmal zusätzliche Buchhaltung, wirklich Kernarbeit, einzelne Belege prüfen und buchen, Rechnungen begleichen, Rechnungen stellen und solche Geschichten.
Man muss wirklich betonen, du bist ja Chief Risk Officer der Zürich-Gruppe Deutschland. Hast also einen sehr verantwortungsvollen Job, bist dort im Executive Committee, also auf der höchsten Führungsebene tätig. Wenn man sich dann in der doch knappen Zeit, Freizeit auch noch den Raum verschaffen muss, um ein solches Hobby und eine solche Verantwortung wahrnehmen zu können, dann muss man auch sagen, da irgendwo muss man ja was wegknapsen. Leidet dann die Familie, leidet dann das Privatleben oder kriegt man das gut unter einen Hut?
Nein, also meine Frau hat mich ja quasi schon mit der DLRG quasi kennengelernt. Also in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich tatsächlich auch als Angestellter an dem Badesee da gearbeitet und ihr war das voll bewusst. In der Zwischenzeit macht sie auch aktiv mit, ist auch meine Stellvertreterin als Schatzmeisterin. Also klar, ein Teil der Freizeit oder ein großer Teil der Freizeit geht natürlich dann für dieses Thema auch dann.
Ist ein bisschen Family-Business geworden.
Ist ein bisschen Family-Business, genau. Wir wohnen ja jetzt auch in der Zwischenzeit in Dormagen. Man kennt dann auch die Leute natürlich. Und ist natürlich auch eine Gemeinschaftsfrage. Ne? Also man ist ja gerne mit den Leuten auch zusammen.
Jetzt ist natürlich ganz besonders interessant. Es ist auf der einen Seite natürlich ein Ehrenamt, aber dann das, was es ganz besonders interessant macht, natürlich eine wichtige Tätigkeit. Eine, ich möchte mal sagen, unverzichtbare Tätigkeit und wenn man dann schaut, das ist nicht nur so ein nice to have nach dem Motto, naja, ist egal, ob es einer macht oder nicht, sondern es ist eine Tätigkeit, auf die tatsächlich der Bevölkerungsschutz in Deutschland systembedingt setzt.
Ja, das ist richtig. Ja,
genau. Also das muss man sich vorstellen, dieses Ehrenamt, wo man vielleicht denken könnte, naja, das ist freiwillig und wenn es keiner macht, ist auch nicht so schlimm, wenn ich es jetzt mal ketzerisch ausdrücken würde. Nein, es ist schon so, dass tatsächlich Deutschland strukturell auf diese Ehrenamtlichen baut. Es sind 1,7 Millionen Ehrenamtliche, die im Bevölkerungsschutz organisiert sind. 1,7 Millionen. Und ohne die würde vieles nicht laufen. Und das ist nicht nur DLRG, das ist auch das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, ASB etc. BP. Ja. Das heißt, ohne all diese Menschen würden wichtige Dinge im Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz etc. pp. In Deutschland gar nicht funktionieren.
Ja, das ist richtig. Es wäre im Prinzip keiner da, der das tut. Man muss vielleicht das THW noch ein bisschen speziell nennen, weil die natürlich schon strukturell auch stark gefördert sind, ist aber auch größtenteils ehrenamtlich, auch mit Hauptamtlichen, also so ein bisschen eine Mischform. Aber jetzt, wenn ich jetzt für die DLRG spreche, wir sind wirklich rein ehrenamtlich unterwegs und vielleicht als besonderer Punkt, je nach Bundesland auch mehr oder weniger materiell oder finanziell auch unterstützt. Natürlich bekommen wir ab und zu mal sporadisch auch Zuschüsse oder wir gehen natürlich dann auch Spenden sammeln, ist ganz klar. Aber ohne Spenden und Mitgliedsbeiträge wäre diese Art von Arbeit eben nicht möglich.
Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Bund geht also davon aus beim Thema Zivilschutz, dass es Freiwillige gibt, die diese Arbeit und diesen Zeitaufwand und diese Passion da reinlegen, damit Zivilschutz in Deutschland funktioniert. Das ist die Freiwillige Feuerwehr, das seid ihr mit der DLRG, das sind auch andere. Ansonsten wäre hier tatsächlich das System an die Wand gefahren. Ja.
Also man muss einmal unterscheiden, Zivilschutz ist tatsächlich Bundessache, Katastrophenschutz ist Ländersache. Aber man kann, also das gilt eigentlich durchgehend, auf dem Zivilschutz passiert natürlich auch etwas, da gibt es Grundstrukturen, aber sehr viel Ehrenamt und im Katastrophenschutz ist es genauso. Ne? Es gibt Grundstrukturen, aber es gibt eben auch, die Basis ist Ehrenamt. Also wenn wir rausrücken und losfahren, sind das zu 100% Ehrenamtler.
Es ist ja interessant und auch gut zu hören, dass Gesellschaft in diesem Maße funktioniert, dass sich viele Menschen, ich habe es gerade eben gesagt, 1,7 Millionen Bundesbürger dafür einsetzen, dass es funktioniert. Das ist auf der einen Seite toll und kann sicherlich auch stolz machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo dieses Bewusstsein und auch dieses Pflichtgefühl, sich für andere Menschen einzusetzen, damit das System funktioniert, tatsächlich da ist. Auf der anderen Seite lastet dann natürlich auch ein Druck auf euch als Organisation. Ihr braucht Nachwuchs, ihr braucht auch Gelder für die Ausstattung. Nicht alle haben ja vielleicht eine Freundin, die dann den Partner dahin zieht und sagt, mach doch mal mit.
Nein, also bei uns fängt viel über die Schwimmausbildung natürlich an. Wir bieten auch in Dormagen im Schwimmbad, und das machen viele DLRG-Ortsgruppen, eben auch die ganz normal das Seepferdchen, die Schwimmscheine und dann später eben auch die Rettungsschwimmscheine an. Und je mehr Leute wir natürlich dann da neu reinbekommen, und im Moment ist es sogar so, dass wir große Wartelisten haben, also auch gerade nach Corona natürlich, der eine oder andere bleibt dann eben. Und wir hatten tatsächlich auch einen Effekt durch die A-Flut. Das war mal eine Zeit, wo dann auch tatsächlich einige Erwachsene sich entschlossen haben, sich uns anzuschließen und dort einzusteigen.
Im Katastrophenfall, wie organisiert ihr euch denn dort? Ich meine, ihr seid von Freiwilligen abhängig. Ja. Da wird ja keiner irgendwie bei euch einen Urlaubsantrag einreichen müssen und sagen, oh, ich möchte gerne im Juli 3 Wochen in den Süden fahren, darf ich das? Sondern ihr seid davon abhängig, nehme ich an, dass diejenigen tatsächlich da sind oder halt eben nicht.
Genau, also bei uns ist das so, wir haben uns als Ortsgruppe quasi verpflichtet, 3 Trupps zu stellen. Das ist einmal Logistik, einmal ein Bootstrupp, einmal ein Stürmungsretter. Und wir haben natürlich mehr Leute, also potenziell mehr Leute, als wir dort versprochen haben. Und es ist natürlich schon ein bisschen immer dann die Frage, bekommen wir genug zusammen?
Und die sind auch alle Ehrenamtler? Oder sind das hauptberufliche?
Nein, das sind also auch größtenteils Ehrenamtler. Mhm. Es gibt Stabsstellen, die dann auch in der Koordinierung mit den dementsprechenden Landesbehörden sitzen. Die sind teilweise hauptamtlich, aber auch da stellen wir zum Beispiel eine Person, die da in dem Stab sitzt, die ist auch rein ehrenamtlich. Aber die kümmern sich dann quasi darum, die Abfragen zu starten, mit was kann ich rechnen, wer kann mit welchem Material kommen, mit welcher Besetzung. Und wie gesagt, im Normalfall, nehmen wir jetzt mal das A-Szenario außen vor, im Normalfall hat man dann etwas Zeit, sich zusammenzustellen im Katastrophenfall und dann eben Rückmeldung zu geben. Also wenn ihr uns jetzt haben wollt, dann garantieren wir euch, ab jetzt innerhalb von einer Stunde können wir ausrücken zum Beispiel.
Wer koordiniert das denn in dem Katastrophenfall? Also ich kann mich daran erinnern, ich war vor einigen Jahren, als es in Passau die große Flut gab, vor Ort, habe dort mitgeholfen, und das Interessante da war, vor Ort haben Studierende das Ganze koordiniert. Das heißt, auf dem Platz vor der Uni, glaube ich, war es, waren Studierende, die dann sogar die Trupps von der Bundeswehr eingeteilt haben. Wo fahrt ihr hin? Wo braucht man helfende Hände? Ja. Das war total interessant zu sehen, von welcher Seite dann sozusagen der Hut aufgesetzt wurde. Wahrscheinlich waren es diejenigen, die sich am besten am Ort auskannten und am besten vernetzt waren. Ja. Aber total interessant zu sehen, Studierende haben dann die Jungs vom Heer oder Luftverwehr, auch immer da abgesessen ist, vom LKW, und die haben die eingesetzt. Das war irre.
Ja, also man hat das ja ein bisschen bei der Diskussion nach der A gesehen mit dem Bürgermeister in Rheinland-Pfalz. Ne? Also es ist tatsächlich der Bürgermeister oder Landrat, der die koordinierende Aufgabe da tatsächlich hat. Der hat im besten Fall natürlich gute Feuerwehrleute oder andere Kollegen da, die das dann übernehmen können. Und dann ist das tatsächlich eine Art militärische Struktur, also wirklich mit Zügen, Gruppen, Trupps. Und im Zweifel ist ja bei so einer großen Lage sind dann auch mehrere Züge unterwegs, und da gibt es dann dementsprechend die Verbandsstellen oben drüber, die das dann auch in enger Abstimmung zwischen den Hilfsorganisationen und zwischen den Rettungsorganisationen dann koordiniert. Also da, wenn wir alleine bergen jetzt zum Beispiel Dinge oder Personen, aber zum Beispiel dann das Rote Kreuz oder die Malteser oder die Johanniter würden dann zum Beispiel die Verletztenstelle aufbauen und würden dann von uns die Patienten übernehmen und dann weiter betreuen. Da gibt es eine Struktur, die relativ ausgeklügelt ist, eine Befehlskette im Prinzip. Muss man ein bisschen sich wie Militär vorstellen tatsächlich.
Und ihr habt für euch selber ja definiert, dass ihr euch auch verpflichtet, in solchen Fällen tätig zu werden. Das heißt, es gibt eine Selbstverpflichtung der freiwilligen Organisation, tatsächlich in solchen Fällen einzutreten.
Ja.
Das zeigt ja ein unglaublich hohes Commitment für die Sache, unglaublich viel Einsatz für die Sache und fordert natürlich von den Freiwilligen auch eine ganze Menge ab. Man kennt es wahrscheinlich ja am ehesten von den örtlichen freiwilligen Feuerwehren, wo dann die Kolleginnen und Kollegen, die dann dort organisiert sind, plötzlich vom Arbeitsplatz aufspringen müssen, weil sie halt gebraucht werden. Ne?
Genau.
Bei euch sind wahrscheinlich diese ganz spontanen Einsätze eher seltener.
Oh nee, oder? Eigentlich sind die häufiger, weil ich hatte ja gerade eben gesagt, wir haben mal so einen Badesee. Das ist natürlich planbar. Da wissen wir, vom 1. Mai bis 30.8. Sind wir da. Da kriegt der ehrenamtliche Helfer selber auch kein Geld dafür, aber wir als Verein kriegen eine Kompensation für unseren Aufwand von dem Betreiber. Aber wir haben eben auch eine Kooperation mit der lokalen Feuerwehr und das machen auch viele Ortsgruppen, so gerade die, die am Rhein sind. Und wir werden tatsächlich alarmiert über Melder und oder eben in der Zwischenzeit auch über Handy, über Apple Watch und so weiter. Also ich habe hier Dings drauf und dann geht der Pieper los und dann fährt man dann los zu unserer Garage quasi, also zu unserer Unterkunft. Dort wird sich dann gesammelt, wird geguckt, wer ist da, wer kann was und wird dann spontan entschieden, wie man weiter vorgeht. Also einer übernimmt dann die Führung und dann geht's los. Und dann koordinieren wir uns mit der Feuerwehr. Manchmal kommen die mit ihrem Boot, manchmal übernehmen wir das rein und dann geht das los.
Ein faszinierendes Zusammenspiel und ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt, wie gut das funktioniert und wie viel Bereitschaft dahinter steckt, sich tatsächlich dort zu engagieren. Kommen wir vielleicht nochmal zu der anderen Seite der Medaille. Natürlich ist das ein Riesenapparat, der unabhängig von den freiwilligen Leistungen aller Engagierten auch viel Geld kostet, weil einfach ihr habt Liegenschaften, ihr habt Fahrzeuge, Ausstattung etc. pp. Das muss ja doch irgendwo finanziert werden. Ist das eigentlich bundesweit einheitlich geregelt?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Also wir als DLRG haben einen Bundesverband, das ist ganz klar. Und wir kriegen natürlich auch Mittel von oben, weil der Bundesverband eben auch versucht, Spenden natürlich einzuwerben. Was speziell den Katastrophenschutz angeht, ist es aber tatsächlich teilweise unterschiedlich geregelt. Es gibt gerade in den südlichen Bundesländern, ist es dann schon so, dass zum Beispiel einfach mal 20 Pickups bestellt werden oder 20 Boote und die dann mit eben der Verpflichtung, wie du es gerade gesagt hast, dann auch im Einsatzfall da zu sein, dann eben an die Einheiten verteilt werden. Das ist in Nordrhein-Westfalen leider nicht so. Wir sind also wirklich dabei, dass auch jeder das individuell tatsächlich für sich quasi organisieren muss. Das führt aber auch dazu tatsächlich, dass wir, wenn wir ausrücken, schon einen Gemischtwarenladen an Autos, Booten und so weiter haben.
Das hat doch auch Risiken. Also ich meine, nehmen wir mal an, du bist jetzt an einen Unimog gewöhnt.
Ja.
Und musst anschließend irgendwie einen alten T3 noch irgendwo aus dem Matsch manövrieren. Okay, ist jetzt vielleicht nicht der irre Unterschied, aber andersrum vielleicht rum.
Doch.
Ja? Andersrum oder doch. Das heißt, wenn man dann plötzlich auch flexibel sein muss und nicht unbedingt immer denjenigen hat, der gerade auf ein gewisses Muster geschult wurde, dann habe ich doch vielleicht auch Leistungsverluste. Ist ja nicht optimal, oder?
Also ich würde da wirklich von Risiken sprechen, ganz klar. Ne? Also wenn ich jetzt als Bootsführer auf einmal nicht auf meinem Boot sitze, sondern muss ein ganz fremdes Boot und muss damit dann in den Einsatz, also es ist ja nicht aus Spaß dann in dem Moment, sondern bin wahrscheinlich sowieso schon in der Stresssituation, der andere Bootsführer fällt aus, ich kann auch, gehe da drauf, dann ist das natürlich nicht das Gleiche wie mit dem Material, was man schon 100-mal unter den Füßen oder unter den Händen gehabt hat. Deswegen wäre mir das persönlich auch viel lieber, wenn man uns Material zur Verfügung stellen würde und uns verpflichten würde, das dann eben auch im Einsatzfall einzusetzen und da zu sein, die Mannschaften zu stellen, als die Situation, wie wir sie jetzt im Moment haben. Es geht ja auch ein bisschen um Einkaufsmacht. Ne? Wenn ich bei einem Hersteller 20 Boote gleichzeitig bestelle oder 20 Sprinter, dann kriegt auch ein Land einen anderen Preis, als wenn wir jetzt jede einzelne Ortsgruppe sagt, ich will den und der Nächste kauft dann das und der Dritte kauft dann das.
Woran liegt denn das, dass das Bundesland unabhängig anders gehandhabt wird?
Also grundsätzlich, wie ich vorhin gesagt habe, Katastrophenschutz.
Klingt ein bisschen so wie nach Bildungspolitik, wo auch jeder so sein eigenes Ding macht.
Es ist Ländersache. Katastrophenschutz ist Ländersache und das ist eben Nordrhein-Westfalen so, wie es im Moment ist, müssen wir damit leben. Wir hatten eigentlich die politischen Statements nach der A-Flut so interpretiert, da kommt jetzt was. Aber bisher ist noch nichts passiert und es sind jetzt auch schon mehr als 3 Jahre ins Land
gegangen. Das ist ja häufig in der Situation, werden viele Erwartungen plötzlich geweckt und Versprechungen auch gemacht.
Ja.
Und anschließend tritt in diesem Fall eine Flutdemenz ein und plötzlich ist alles wieder weg nach dem Motto, naja, das ist jetzt gewesen, wir wenden uns dem nächsten Thema zu. Es sei denn, sage ich jetzt mal so ganz provokativ, es ist der Wahlkampf in Sicht und dann rührt sich vielleicht doch nochmal das eine oder andere.
Ja, aber auch da, das sind natürlich auch unangenehme Themen. Ja, also man muss ja dann darüber sprechen, dass man das braucht, weil es eben diese Risiken gibt. Und wir erleben das ja auch jetzt bei der Diskussion, wo darf irgendetwas wieder aufgebaut werden, nach welchen Standards, braucht es eine Pflichtversicherung und ähnliches. Das sind jetzt keine Themen, mit der man in der Politik jetzt einen Blumentopf gewinnt, ehrlich gesagt. Also gerade wenn man eben diese negativ konnotierten Themen anspricht. Das ist eher was für die Lokalpolitik. Also Lokalpolitiker kann sich tatsächlich profilieren, wenn wir jetzt ein neues Gebäude bauen würden. Also wir sind auch gerade auf der Suche, auch Ewigkeitsthema, auch schon, ich glaube, 5 Jahre mindestens sind wir da jetzt dran, dann ist es für den lokalen Bürgermeister, für die lokale Politik oder für den Landrat oder auch für den Bundestagsabgeordneten, der für den Wahlbezirk zuständig ist, ist das ein tolles Thema. Für die übergeordnete Politik lässt das dann von der Relevanz her nach, ist mein Eindruck.
Dieser ehrenamtliche Einsatz, wie du und 1,7 Millionen andere ihn betreiben, der ist ja ein Einsatz für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft. Ja. Der braucht natürlich dann auf der einen anderen Seite auch wieder Unterstützung der Arbeitgeber. Du hast es eben schon erwähnt, da geht der Pieper und dann heißt es, kann ich jetzt weg oder kann ich jetzt nicht weg? Wie siehst du da die Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Siehst du da, dass dann Verständnis und auch vielleicht so eigene Unterstützungsbereitschaft erkennbar ist?
Ja, also erstmal fange ich vielleicht mal mit der Zürich als unserem Arbeitgeber an. Ich denke, wir tun da schon einiges. Ja, also man kann dann die Community Days auch für Ehrenamt einsetzen. Es gibt die Möglichkeit, über My Impact die Spenden zu sammeln und so weiter. Das habe ich auch schon eingestellt, auch schon teilweise erfolgreich Projekte teilfinanzieren können. Das finde ich schon, wir machen da schon sehr viel und bieten die Möglichkeit.
Ne? Da müssen wir vielleicht für die Hörer kurz erläutern. Die Zürich-Gruppe Deutschland bietet pro Jahr 2 sogenannte Community Days an. Das sind 2 Tage, die jeder Mitarbeitende in Deutschland nutzen kann, um sich sozial zu engagieren, gesellschaftlich zu engagieren. Das sind dann 2 voll bezahlte Tage, sowie 2 zusätzliche Urlaubstage, an denen man dann aber tatsächlich einem sozialen Zweck dienlich sein sollte.
Genau. Also wie gesagt, das finde ich schon ausgesprochen gut, wie wir es hier handhaben. Und da werden wir unserer Rolle als Unternehmen, was solche Themen auch ernst nimmt und die Wichtigkeit sieht, werden wir da schon gerecht. Insgesamt, ich kann jetzt nur aus der eigenen Erfahrung von meinen Kollegen, Kameradinnen in Dormagen sprechen. Bei den großen Events, also bei dem Ahrtal und so weiter, gab es nur ganz wenige Arbeitgeber, die überhaupt nachgefragt haben nach einer Lohnerstattung oder ähnliches. Also die meisten Arbeitgeber waren in der Situation tatsächlich sehr flexibel und wie gesagt haben auch auf das Gehalt verzichtet, was sie eigentlich hätten beantragen können, dass das erstattet wird für die Zeit.
Was ja auch wieder, finde ich, ein ganz tolles Commitment ist und ein ganz toller Beitrag, wo man auch merkt, da funktioniert auch Gesellschaft, da rücken alle zusammen und da leistet jeder einen Beitrag so, wie er es eben kann und das auch in Form eines Arbeitgebers.
Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Da mag es sicher Menschen geben im Ehrenamt, die das anders erleben. Muss man aber auch natürlich sagen, für uns große Arbeitgeber ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, sowas zu kompensieren, als jetzt der Handwerksbetrieb mit 3 Gesellen und einer ist dann auf einmal 3 Tage weg. Und das ist aber ein Auftrag, liegt da. Ne? Das muss man auch, ein bisschen Verständnis muss man dafür auch haben, dass es nicht für jeden Arbeitgeber auch gleich einfach ist, so etwas dann auch zu fördern.
Jetzt will ich nochmal die Perspektive in eine andere Richtung bringen. Du bist ja Chief Risk Officer bei der Zürich-Gruppe Deutschland, bei einem großen Versicherer und hast sicherlich auch noch so eine andere Sicht auf das, was du ehrenamtlich tust und auch auf den Zweck, warum du das ehrenamtlich tust, nämlich die Risikoperspektive und das, was dahinter steckt, vielleicht auch eine Positivwirkung für die Versichertengemeinschaft oder auch den Versicherer.
Ja, also man muss natürlich schon sagen, wenn wir jetzt natürlich ganz spezifisch diese Flutereignisse, wie wir es an der A hatten, aber auch eben dieses Jahr dann im Saarland, Rheinland-Pfalz wieder, das macht natürlich auch etwas mit unseren Schäden. Also einmal die Prävention. Gut, da ist jetzt der Katastrophenschutz vielleicht nicht im Vordergrund, aber da gibt es ja auch viele Diskussionen, was darf wie, wo wieder gebaut werden, was natürlich Einfluss hat auf das nächste Ereignis und das, was wir zahlen müssen oder was wir auch versichern können. Aber es geht ja auch darum, wie schnell eventuell so eine Situation eingedämmt werden kann. Eine unserer Kernkompetenzen ist zum Beispiel auch die Deichabsicherung. Also dass wir dafür sorgen, dass mit Tauchern, mit dementsprechend gesicherten Personen oder eben auch mit Transportbooten, Sandsäcke an dementsprechende Stellen abgelagert werden, in der Kooperation mit der Feuerwehr, mit dem THW, dann eben Deiche gesichert werden können. Das ist eine der Hauptaufgaben der Wasserrettung im Katastrophenschutz tatsächlich auch. Und das hat direkten Einfluss auf das, was wir als Versicherer am Ende des Tages eventuell zahlen müssen. Und Deich gebrochen oder nicht, kann da schon auch tatsächlich einen merklichen finanziellen Unterschied machen. Ja. Das heißt also, wenn ich das aus beiden, mir ist es aus beiden Perspektiven wichtig. Also ich verstehe das natürlich, weil ich es gerne mache, aus der ehrenamtlichen Perspektive raus, aber wirklich auch aus unserer Sicht als Versicherer muss man sich das auch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass diese wichtige Aufgabe im Ehrenamt geleistet wird, wie du es gerade gesagt hast, 1,7 Millionen Menschen. Das ist quasi das Backbone, das Rückgrat dieser Bearbeitung von Katastrophenfällen ist ehrenamtlich und darauf verlassen wir uns in der Bundesrepublik und wir verlassen uns als Versicherer auch drauf, dass die Leute dann kommen und dann eben helfen, den Schaden klein zu machen.
Dieser Tage sehr viel auch in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien darüber gesprochen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland bröckelt, dass es eine Gesellschaftsstruktur gibt, die immer stärker auf Egoismus abzielt und auf das eigene Interesse und weniger auf das Gesellschaftliche und vielleicht auch so die Gesellschaft als Nation nicht mehr versteht, die zusammenhält, sondern dass jeder eher so im Grunde Individualoptimierer ist. Wie bewertest du diese Diskussion? Kannst du das teilen oder siehst du das ganz anders und sagst, nein, wir haben viele, die sich gesellschaftlich und gerne in Gemeinschaft organisieren?
Also ich muss da ein bisschen aufpassen, weil ich bin da natürlich in der Bubble drin. Mit vielen Menschen, die das gerne machen, die sich engagieren und die auch viel Zeit darauf verwenden, um das zu machen. Und wir haben auch im Rahmen des Ukraine-Kriegs Flüchtlingsheime mit aufgebaut und so weiter, wo wir nichts mit Wasser zu tun hatten, sondern einfach, weil wir geholfen haben. Ich kenne auch viele, aus dem Rheinland, die noch viele Jahre an die A gefahren sind und am Wochenende aufgeräumt haben und ähnliches. Also ich kann es aus meiner Sicht so nicht bestätigen, aber ich habe natürlich jetzt auch positive Erfahrungen, die hängen bleiben. Ne? Und ich erlebe das mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, erlebe ich das nicht, dass das nachgelassen hat. Ob das insgesamt anders ist, ja, es ist schwierig zu beurteilen. Manchmal bekommt man so den Eindruck, ne? wenn man so in den Nachrichten das nachverfolgt, was da so alles passiert oder welche Aussagen da auch getroffen werden. Wie gesagt, also vielleicht bin ich da einfach habe ich da einfach Glück.
Oder? Und das heißt, kurz gesagt, ihr habt als DLRG, zumindest in Dormagen, kein akutes Nachwuchsproblem.
Also ich würde es nicht akut nennen. Das ist immer was uns beschäftigt. Neue Leute ranzuziehen und auch gerade dann eben aus dem Schwimmbad von dem reinen Schwimmen lernen, dann zu überreden, weiterzumachen oder zu überzeugen, weiterzumachen und dann später auch, wie gesagt, diese Tätigkeiten wie Badesee und so weiter, das zu tun, das ist ein permanentes Thema für uns. Aber das ist es auch schon seit Jahrzehnten. Also das ist jetzt nicht so, dass das auf einmal aufgeploppt ist und auf einmal da ist. Damit müssen wir aber umgehen. Also wir müssen da Angebote schaffen. Wir haben Jugendeinsatzteams, die dann speziell bespaßt werden, ausgebildet werden, ne, die dann auch mal mit uns in reinspringen dürfen, gesichert und tolle Sachen machen dürfen und üben. Und darüber versuchen wir, die Leute zu motivieren.
Jetzt hast du ein ganz, ganz wichtiges Stichwort mir gegeben, bespaßt werden. Denn ehrenamtlich sich engagieren bedeutet ja nicht nur tatsächlich in Gemeinschaft für etwas Gutes zu arbeiten, nein, sondern auch in Gemeinschaft Spaß zu haben.
Natürlich.
Dein Werbeblock, was macht's so besonders?
Ja, also es ist tatsächlich, das ist natürlich mit dem Badesee natürlich auch relativ einfach, was man sich da jetzt ausmalen kann. Ne? Also das Vereinsleben ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das darf man nicht vernachlässigen. Ohne das, also wenn wir uns wirklich nur treffen würden, um A bis Z abzuarbeiten und dann wieder Tschüss zu sagen, nach Hause zu gehen, würde das keiner machen. Also man muss sich auch schon mögen. Das heißt nicht, dass das immer alles konfliktfrei ist, weil man da durchaus mal andere Ansichten hat. Und so ein Verein ist natürlich auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da treffen sich natürlich die verschiedensten Leute, auch die verschiedensten Altersgruppen, junge, alte. Also das Alter spielt keine Rolle. Also auch mein Job als Schatzmeister zum Beispiel oder im Vorstand zu arbeiten, das hat ja keine Altersbeschränkung.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest in Richtung Politik, das wäre folgender?
Also ich würde mir wirklich wünschen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass die Politik das Thema ernst nimmt. Man muss das nicht alles verprofessionalisieren und verhauptamtlichen. Wir müssen nicht alle das als Job haben. Aber die finanzielle und strukturelle Unterstützung, sei es Fahrzeuge, sei es eventuell auch Stützpunkte, Gebäude, das wäre mir schon ein Anliegen, dass da das Geld, und das, mir ist schon bewusst, dass das auch nicht wenig Geld ist, aber dass dieses Geld in die Hand genommen wird, um eben den Ehrenamtlichen da das Leben leichter zu machen, auch nochmal die Qualität zu verbessern und dass wir eben nicht wie so ein Youngtimer-Gemischtwarenladen dann da jedes Mal anrücken und für den Zugführer auch tatsächlich ein bisschen Überraschung ist, was kommt denn da jetzt?
Ich glaube, das könnt ihr aber auch ganz selbstbewusst formulieren, denn auf der Habenseite stehen ja diese 1,7 Millionen Bundesbürger, die dann in ihrer Freizeit sich engagieren. Das heißt, die bringen ja auch ihre Zeit mit, ihr Know-how, ihren Einsatz und dann kann man sicherlich auch nochmal den Finger heben in Richtung Politik und sagen, Leute, vergesst uns nicht. Ja. Wir sind wichtig und wir brauchen natürlich auch eine gewisse finanzielle Unterstützung.
Ja.
Markus, es war mir eine Freude, ein sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch über die Besonderheiten der DLRG, des Ehrenamtes und die Bedeutung vor allen Dingen, die das Thema hat. Und ich wünsche euch nur, dass ihr wirklich immer bestens gelaunt und gut ausgestattet in die Themen und die Herausforderungen gehen könnt und weiterhin viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei. Und ich glaube, du bist heute ein großes Vorbild gewesen für viele, die sich schon mit dem Gedanken getragen haben, sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Und vielleicht gibt es ja in den Folgetagen den einen oder anderen Kontakt, der bei euch oder bei anderen Organisationen tatsächlich mal anklingelt und sagt, Mensch, ich würde bei euch auch gerne mitmachen. Wenn wir das erreicht haben, dann ist schon viel passiert.
Super, Bernd. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, heute bei euch sein zu können.
Vielen Dank dir.
Das war der Zürich-Podcast, eine Love2Becomes-Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.